Deutschlandfunk. Der Tag.
Heute gibt's ein kleines Gerichtsurteils-Special, wenn auch zu zwei sehr unterschiedlichen Themen. Erstmal reden wir über Parität im Thüringer Landtag. Dort hatten Linke, SPD und Grüne vorgesehen, dass gleich viele Männer und Frauen auf den Listen für die Landtagswahlen stehen müssen. Das Verfassungsgericht hat aber jetzt entschieden, nein, das geht so nicht. Die Regelung wurde gekippt. Das war nicht ganz überraschend. Verfassungsrechtliche Bedenken gab es nämlich schon länger. Und auf die Frage, ob man die Augen vor der Kritik vorher verschlossen hat, hat die Fraktionsvorsitzende der Grünen in Thüringen, Astrid Rothe-Beinlich, heute im Deutschlandfunk geantwortet.
Wir haben die Augen ganz sicher nicht verschlossen, aber wir sind den mutigen Weg gegangen, in der Abwägung zu sagen, dass wir davon überzeugt waren und sind, dass Parität auch über Gesetze festgeschrieben werden sollte, weil wir leider nicht sehen, dass sich in Anführungszeichen die Frage der Gleichstellung von selbst klärt.
Wie es nun also um die Parität bestellt ist und was das Urteil für ähnliche Bestrebungen in anderen Bereichen und Bundesländern heißt, darüber habe ich mit unserem Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard gesprochen. Unser EU-Korrespondent Paul Vorreiter, der hat sich mit einem anderen Urteil beschäftigt, das heute in Luxemburg gefallen ist. Da hat nämlich das EU-Gericht entschieden, dass der Apple-Konzern in Irland keine Steuern in Höhe von, sage und schreibe, 13 Milliarden Euro nachzahlen muss. Wie das begründet wurde und was das für die Strategie der EU-Kommission in Sachen Steuerpolitik bedeutet, klären wir ebenfalls. Das ist der Tag an diesem Mittwoch, dem 15. Juli 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Der Thüringer Landtag hat im vergangenen Jahr mit den Stimmen von Linken, SPD und Grünen eine Paritätsregelung für die Landtagswahl beschlossen. Demnach sollten Frauen und Männer abwechselnd auf den Kandidatenlisten stehen. Henry Bernhard, unser Thüringen-Korrespondent, hat erstmal die Ausgangslage erklärt. Seit der letzten Landtagswahl liegt der Frauenanteil in Thüringen nämlich nur noch bei 31%.
Da müssen wir auch noch mal ein kleines Stückchen zurückrudern. In dem vorherigen Landtag war der Frauenanteil bei 42% und das war der höchste Anteil in ganz Deutschland, soviel ich weiß. Jetzt im neuen Landtag ein Viertel weniger Frauen und das ist eigentlich allein der CDU und der AfD zu verdanken. Die CDU schafft es in diesem Landtag auf einen Frauenanteil von 9%. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es sind 17 Männer und 2 Frauen in der CDU-Fraktion. Die AfD hat einen Frauenanteil von knapp 16%. Und das hat Rot-Rot-Grün darin bestärkt, dass es richtig war, das Paritätsgesetz zu verabschieden. Paritätsgesetz ist ein bisschen eine falsche Formulierung, denn das ist eigentlich nur eine Ergänzung zum Thüringer Wahlgesetz. Da sind nur 2 Sätze, da steht dann wörtlich drin, die Landesliste ist abwechselnd mit Frauen und Männern zu besetzen. Personen, die im Personenstandsregister als divers registriert sind, können unabhängig von der Reihenfolge der Listenplätze kandidieren. Das heißt, dass die Listenaufstellung im Reißverschlussprinzip die Geschlechter immer abwechselnd aufstellt. Aber auch das muss nicht heißen, die Liste der CDU war auch komplett quotiert. Und dennoch, wie ich eben schon sagte, nur 2 Frauen von 19 Abgeordneten. Das liegt daran, dass die alle Direktmandate bekommen haben und dass für die Liste egal war.
Okay. Und bei den Direktmandaten hätte sich quasi auch durch diese Änderung des Wahlgesetzes nichts geändert.
Man hat überlegt, das Wahlgesetz auch dahingehend noch zu ändern. Auch in Brandenburg hat man das überlegt, auch die Wahlkreise sozusagen zu vergrößern und dann immer einen Mann und eine Frau aufzustellen. Aber das hat man dann erstmal verschoben, weil es wohl verfassungsrechtlich noch bedenklicher war. Und das liegt jetzt natürlich auch erstmal auf Eis.
Mhm. CDU und FDP, die hatten ja verfassungsrechtliche Bedenken auch schon angemeldet. Die AfD hat dann aber letztlich geklagt vor dem Verfassungsgerichtshof. Mit welcher Begründung?
Ja, da muss man vielleicht noch differenzieren zwischen Begründung und welche Gründe sie dafür hatten. Das ist ja nicht ganz 100% das Gleiche. Also die Begründung hätte auch von CDU und FDP ähnlich kommen können. Da sagt man, souverän sei das Volk und das sei unteilbar. Und ein Differenzieren, ein Privilegieren, ein Benachteiligung bei der Wahl sei nicht erlaubt. Es gibt eben nicht 2 Teilmengen des Volkes. Alles andere wäre eine Identitätspolitik, wenn man sozusagen vorher schon die Zusammensetzung des Parlaments politisch festlegt. Das alles soll der Wähler entscheiden.
Oder die Wählerin. Ja.
Oder die Wählerin, genau. Natürlich hat die AfD, und damit ist sie auch sehr offen umgegangen, dass sie eine sehr männerzentrierte Partei ist und dass sie einfach große Probleme hätte, auch die Liste quotiert mit guten Leuten zu bestücken, weil es wirklich sehr, sehr wenig Frauen gibt, die sich in der AfD engagieren. Das sieht man auch jedes Mal auf den Parteitagen. Und da sind wir eigentlich schon bei den Gründen neben der offiziellen juristischen Begründung. Die AfD verfolgt dann nebenbei auch noch seit einiger Zeit eine Politik, die etablierten Parteien vor Verfassungsgerichten vorzuführen. Also zum Beispiel auch, wenn sich Minister in ihrem Amt abwertend gegenüber der AfD geäußert haben, dann ziehen sie vor die Gerichte, um ihnen nachzuweisen, dass sie das nur als Parteipolitiker, nicht aber als Amtsinhaber eines Ministeramtes dürfen. Und da haben sie teilweise auch Erfolge errungen. Und man will sich da so ein Gesicht der Rechtsstaatlichkeit zulegen. Und da muss man sagen, hat die AfD heute einen sehr großen Erfolg erzielt.
Denn das Gericht hat heute entschieden, nee, diese Regelung ist nichtig. Wie wurde das begründet?
Die Begründung des Gerichtes, ja. Also im Großen und Ganzen folgt sie eigentlich dem Antrag der AfD. Und der Antrag von CDU und FDP hätte vermutlich nicht wesentlich anders ausgesehen. Das sind ähnliche verfassungsrechtliche Bedenken. Das Gericht sagte nun heute, das Paritätsgesetz beeinträchtige das Recht auf Freiheit und Gleichheit der Wahl und die Rechte der Parteien und damit gleichermaßen das aktive wie das passive Wahlrecht. Die Parteien erhätten also dann nicht mehr das Recht auf freie Entfaltung, wenn es zum Beispiel zu ihrem Programm besser passe, mehr Männer oder mehr Frauen nach vorn zu stellen. Das ginge dann nicht. Und nun sagt das Verfassungsgericht, schon in der Listenaufstellung müsste ohne staatliche Beschränkungen, die Listenaufstellung müsste dann schon Zeichen der freien Wahl tragen, bei der jeder die gleiche Chance habe. Und das sei eben bei einer Quotierung nicht der Fall. Und Parteien mit geringerer Mitgliederzahl wären möglicherweise noch benachteiligt, weil sie die Liste nicht vollkriegen könnten. Und damit wäre dann auch das aktive Wahlrecht beschädigt, denn die einzelne Stimme würde dann möglicherweise weniger gelten oder gar wertlos werden. Und das ginge nicht nach Meinung des Verfassungsgerichts. Und zum Ziel der Gleichberechtigung von Männern und Frauen im Parlament sagte das Gericht, das Ziel sei nachvollziehbar und auch natürlich auch verständlich, aber nicht mit Eingriff in zu viele andere Verfassungsrechte legitimierbar. Das Interessante ist, es gab dagegen auch Sondervoten, zwei Sondervoten. Das Urteil ist also nicht einstimmig gefallen, sondern 6-3. Die Sondervoten sagten, das Ziel der Parität in Parlamenten sei so wichtig, dass die Eingriffe berechtigt und von der Verfassung gedeckt seien. Männer und Frauen seien derart nicht gleichberechtigt in Politik, dass man etwas tun müsse. Es müsse dagegen gewirkt werden. Und in der Art, wie Parteipolitik gemacht werde, stecke strukturelle und institutionelle Diskriminierung. Also wenn Männer sozusagen zusammentreffen und in ihren Hinterzimmern sitzen und jeden Abend über Monate und auch über Jahre immer wieder Zeit haben, sich da zu engagieren. Das können Frauen gerade in der Zeit, wo sie Kinder kriegen, oft nicht leisten und dann geraten sie ins Hintertreffen. Und dagegen müsse halt die Politik aktiv vorgehen.
Das ist ja auch quasi so die Argumentation von den VerfechterInnen generell von Quotenregelungen, dass man sagt, ja schön wäre es, wenn es sozusagen einfach so käme, aber wegen der strukturellen Umstände
genau,
sozusagen.
Ja.
Nur um das nochmal festzuhalten, dass diese Entscheidung jetzt führt also dazu, dass nächstes Jahr sind ja vorgezogene Landtagswahlen in Thüringen. Da gilt dann also quasi diese Paritätsregelung schon nicht.
Genau, also das Gesetz ist sozusagen mit dem heutigen Tag für ungültig erklärt worden. Es gilt ab sofort wieder das alte Wahlgesetz ohne diese beiden Sätze zur Quotierung. Ob die Neuwahlen dann im April stattfinden werden, darauf würde ich jetzt noch nicht wetten. Zwar gibt es die Vereinbarung zwischen Rot-Rot-Grün und der CDU und man sagt jetzt auch vereinbart ist vereinbart, aber man lässt sich auch eine Hintertür offen, denn der Hintergrund ist einfach, die Parteien haben gerade kein Geld. Der Kräfteverschleiß der letzten ein, zwei Jahre war enorm und die CDU fühlt sich auch gerade ganz wohl im Landtag und hat nicht damit zu rechnen, dass sie wieder so ein gutes Ergebnis bekommt wie heute.
Das Urteil war jetzt nicht ganz überraschend, weil es eben vorher auch schon diese verfassungsrechtlichen Bedenken gab. Wie waren denn dann die Reaktionen heute auf das Urteil?
Sie waren erwartbar. Also aus AfD, CDU und FDP kommt erwartbare Zustimmung. Da sagt man, das sei das Ende eines ideologischen Vorhabens von Rot-Rot-Grün. Björn Höcke, der Chef der AfD in Thüringen, sagt, es sei ein Sieg für die Demokratie und den Verfassungsstaat. Und ich habe kurz nach dem Urteil auch mit dem Co-Vorsitzenden in Thüringen gesprochen, mit Stefan Möller. Und der sagte mir zum Thema Geschlechtergerechtigkeit:
Wir freuen uns über jedes Mitglied, was bei uns mitarbeitet. Und das Geschlecht ist uns dabei reichlich egal. Die Überzeugung zählt bei uns.
Also für die AfD ist Frauenförderung schlicht kein Thema. Dazu bekennen sie sich auch. Mike Moring, der ja nicht mehr so ganz Vorsitzender der Thüringer CDU, twitterte, den Erfolg hätte der AfD hätte man sich schenken können. Also das hätte man auch vorher wissen können. Das sagen ja auch die Vertreter hinter vorgehaltener Hand manchmal auch in der SPD. Von Linken und Grünen und der SPD hört man aber auch, das habe natürlich keinerlei Relevanz für andere Länder oder für die Bundesebene. Und interessant auch noch eine Stimme aus dem Bund, Katrin Göring-Eckardt, die ja auch aus Thüringen kommt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Sie fordert jetzt eine Kommission im Bundestag, die Vorschläge für ein rechtssicheres Paritätsgesetz erarbeitet.
Ja, das finde ich interessant, was du sagst mit dem Bezug quasi zu anderen Bestrebungen in anderen Ländern, weil gerade in Brandenburg ja auch, die hatten das sogar schon vorher, ein ähnliches Gesetz, was Parität herstellen soll, auf den Weg gebracht, und da fällt im August auch ein Urteil zu. Was glaubst du, beeinflusst jetzt dieses Urteil in Thüringen also auch andere Paritätsentscheidungen?
Na, wenn die Richter in Brandenburg sich jetzt beeinflussen lassen würden von dem Urteil hier, dann wären sie schlechte Juristen, würde ich mal sagen. Sie müssen sich schon selbst ihr Urteil bilden. Die Linke in Brandenburg sagte heute auch ganz schnell, das sei natürlich keinerlei Vorentscheidung für Brandenburg, aber sicher ein Fingerzeig, wohin es gehen könnte. Ja, also ich denke nicht, dass das Urteil dadurch beeinflusst wurde. Aber auch in Brandenburg weiß man eigentlich auch schon längere Bescheid. Der wissenschaftliche Dienst im Brandenburger Landtag hat ja schon vor Verabschiedung des Paritätsgesetzes, als es den Entwurf dafür gab, in einem Gutachten dieses Paritätsgesetz in Brandenburg für verfassungswidrig erklärt. Die dortige Landesregierung oder die Koalition hat es dennoch verabschiedet und hat es auf den Weg gebracht. Und jetzt werden Sie sehen, wie Sie damit vor dem Verfassungsgericht klarkommen.
Und wenn wir nochmal auf Thüringen zurückschauen, wie geht es da jetzt weiter? Hat es sich jetzt einfach erledigt sozusagen und Parität wird zumindest gesetzlich erstmal nicht hergestellt, oder gibt es noch andere Bestrebungen in der Richtung?
Naja, es gibt natürlich Bestrebungen, Frauen nach vorn zu bringen in der Politik. Nur können Rot-Rot-Grün, die Parteien, das jetzt zumindest im Parlament nicht mit den anderen Parteien vorschreiben, wie sie ihre Listen aufzustellen haben, sondern sie können das nur zum Beispiel in der Landesregierung machen. Aber natürlich will man sich weiter jetzt auch, wenn das Urteil dann schriftlich vorliegt, genauer damit beschäftigen, ob es nicht vielleicht doch noch irgendwelche Möglichkeiten gäbe, da auf die eine oder andere Weise ein Paritätsgesetz zu verabschieden. Und auch, ich denke auch, dass die Diskussion auch bundesweit weitergehen wird, auch wenn das Brandenburger Urteil dann da ist, wenn es dann auch möglicherweise die Kommission gibt im Bundestag, dass man darüber diskutiert. Und in Frankreich ist es ja so, da musste erst die Verfassung geändert werden, um ein Paritätsgesetz zu ermöglichen. Das ist allerdings dort schon vor 20 Jahren passiert.
Es ist eine Rekordsumme, sogar für Apple, würde ich sagen. 13 Milliarden Euro sollte der Konzern in Irland Steuern nachzahlen. Zumindest war das die Forderung der EU-Kommission. Jetzt hat das EU-Gericht in Luxemburg diese Nachforderung erstmal gekippt. Ich habe unseren EU-Korrespondenten Paul Vorreiter gefragt, wie kam die EU-Kommission überhaupt dazu, dass Apple diese 13 Milliarden nachzahlen müsste?
Naja, also als Hüterin der Verträge muss die EU-Kommission ja prüfen, ob es für Apple eine verbotene staatliche Beihilfe gab. Und da hat sie sich zwei Steuervereinbarungen angesehen, die die US-Firma mit den irischen Behörden gemacht hatte, aus dem Jahr 91, also schon ziemlich alt sogar, und 2007. Und kam dann letztlich zu dieser Einschätzung. Man muss da vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen, um welches Steuermodell es da ging. Das sah ungefähr so aus, dass eben ein Großteil der Gewinne aus dem Verkauf der Apple-Produkte, iPhones, iPads in Europa, dass der aufgespalten wurde. Also nur ein verschwindend kleiner Teil wurde über den europäischen Standort von Apple, der in Dublin ist, wo zwei Tochterfirmen sich befinden, abgerechnet. Und der größte Teil ging an den Verwaltungssitz wieder zurück. Naja, und so kam es dann zu dem Coup von EU-Wettbewerbskommissarin Vestager, muss man ja sagen, im Jahr 2016. Das ist, damit hat sie sich ja einen sehr bekannten und sehr berühmten Ruf auch in der EU damit erarbeitet, dass sie da eben auch sehr konsequent gegen große Firmen vorgeht. Da hatte sie vorgerechnet, dass bei den europäischen Gewinnen von rund 16 Milliarden Euro nur 50 Millionen im Jahr 2011, glaube ich, war das, an Irland gezahlt wurden. Das ist dann ein Steuersatz von 0,005, effektiver Steuersatz, den sie dann vorgerechnet hat. Und das könne ja so irgendwie nicht sein. Und naja, und dann entstand eben diese Rückzahlungsforderung, die jetzt hier auch Teil dieses Gerichtsverfahrens war, wo es eben um 13 Milliarden Euro geht für einen Zeitraum von 11 Jahren. Und ja, das etwas Skurrile an der Geschichte, was, glaube ich, auch vielen so aufgefallen ist: Irland wollte das Geld eigentlich gar nicht eintreiben. Das hätten ja Steuern sein sollen, die an Irland gehen, nicht an die EU-Kommission. Aber die wollten das gar nicht und hatten gemeinsam mit Apple gegen den Beschluss geklagt und wollten den nichtig machen. Naja, und jetzt haben sie auch einen Erfolg.
Ist ja tatsächlich eher ungewöhnlich, ne? Dass ein Staat sagt, nee, danke, 13 Milliarden Euro an Steuern brauche ich nicht. Wieso war das so? Wieso hat Irland mitgeklagt?
Naja, also es geht natürlich irgendwie auch darum, dass vielleicht grundsätzlich die Debatte, die wir ja haben, dass gerade kleinere Länder in der EU schon auch sehr einfallsreich sind, um zu gucken, wie sie international wettbewerbsfähig bleiben können. Ist jetzt nicht nur Irland, auch die Niederlande und Luxemburg fallen da immer wieder als Namen in diesem Kontext. Und die Iren, die halt eben diesen attraktiven Steuerstandort für die Digitalfirmen aufgebaut haben, die haben natürlich auch ein Interesse daran gehabt, zu zeigen, dass das natürlich auch alles rechtens ist und dass ihnen, dass bei ihnen auch die Steuern da akkurat abgerechnet werden. Das war ja auch deren Position die ganze Zeit in diesem Verfahren. Und entsprechend haben sie sich auch heute nochmal dazu geäußert, die irischen Behörden, die einfach gesagt haben, naja, das hat schon alles so seine Richtigkeit gehabt.
Und das Urteil, also das Gericht, lass uns da nochmal genauer drauf schauen. Wie war jetzt die Begründung, warum also die EU-Kommission nicht recht hat mit ihrer Nachforderung, sondern dass diese 13 Milliarden eben nicht nachgezahlt werden müssen?
Ja, also da muss man tatsächlich so ein bisschen mehr in die Details gehen. Also zunächst ist es halt eben so gewesen, dass die Begründung der EU-Kommission aus Sicht des EU-Gerichts eben nicht ausreichend war. Also zum Beispiel ging es da darum, dass die Kommission zu Unrecht geschlussfolgert hat, dass diese beiden Tochterfirmen oder das anders, dass diesen beiden irischen Tochterfirmen, dass denen ein Vorteil daraus entstanden ist, dass denen gewisse Lizenzen für das geistige Eigentum der Produkte von Apple nicht zugeordnet wurden. Was dazu führt, wie Apple eigentlich die Sache sieht, denn die sagen, Moment, praktisch unsere komplette Forschung und Entwicklung bei den Produkten, die liegt in den USA, dort wird also der Wert geschaffen und deshalb müssen wir vor allem auch dort Steuern zahlen. Und das, was in Irland passiert, das ist im Wesentlichen eigentlich nur der Vertrieb von den Produkten außerhalb Amerikas und das ist eben nur der Teil, der dann halt eben an Steuern in Irland gezahlt werden muss.
Jetzt hast du am Anfang gesagt, das war 2016 eigentlich so ein großer Coup für Margarete Vestager, die EU-Wettbewerbskommissarin. Wie hat die denn nun auf diese Niederlage, ist es ja für sie schon, reagiert?
Ja, das ist ganz bemerkenswert gewesen. Also es gab heute nur eine schriftliche Pressemitteilung, die verlesen wurde in dem mittäglichen Midday-Briefing. Die Kommission, die tritt ja jeden Tag mittags immer vor die Journalisten hier in Brüssel und erklärt und äußern sich dann eben auch zu aktuellen Sachen. Und hier wurde gleich gesagt, wir lesen jetzt hier dieses Statement vor, aber es sind keine Fragen, keine Nachfragen dazu erlaubt, was ich schon sehr bemerkenswert fand. Mhm. Also es war die typische Antwort, die man eigentlich auch von der EU-Kommission heute auch erwartet hätte, dass man eben dieses Urteil jetzt prüft und sich dann weitere Schritte überlegt. Es gibt ja die Möglichkeit, es ist ja jetzt ein Urteil beim EU-Gericht gewesen. Es gibt aber noch die Möglichkeit, vor den EuGH zu gehen, also den Europäischen Gerichtshof dort Rechtsmittel einzulegen. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass das sehr danach aussieht, dass das in diese Richtung gehen wird. Aber grundsätzlich, das, was von Vestager heute verlesen wurde, ist, dass sie sich eigentlich nach wie vor kämpferisch zeigt, dass sie nach wie vor findet, dass sie eben auch die Verpflichtung habe, sich solche Modelle anzugucken. Weil es eben halt nicht sein könnte, dass eine Maßnahme selektiv gewählt wird, dass bestimmte Konzerne eben davon profitieren, aber die anderen Konkurrenten nicht. Und in diesem Licht sah sich die Kommission jetzt heute auch bestärkt dadurch, in diesem Kurs weiterzumachen. Auch nach diesem Urteil. Naja, und jetzt wird halt eben 2 Monate hat sie jetzt Zeit zu überlegen, was sie machen möchte und dann kann sie eben in Berufung gehen.
Dann lass uns von diesem einzelnen Fall, von diesem Urteil ein bisschen zurücktreten und das große Ganze uns nochmal anschauen, denn das ist ja ein Fall von aber vielen Fällen, wo eben große Konzerne in der EU Geld verdienen, aber doch oft dann nur einen Bruchteil ihrer Steuern hier auch zahlen. Kannst du das nochmal erklären? Wie kann das sein? Wie hängt das zusammen?
Naja, es hat so ein bisschen damit zu tun, dass es einfach die Gesetzeslage da halt einfach lückenhaft ist. Also es ist ja so, dass Steuern ja die Hoheit der EU-Mitgliedsländer sind. Deswegen ist das ohnehin immer so auch vom Thema her ein Stück weit auch vermintes Terrain. Und wir haben ja durchaus diese Diskussion um eine EU-Digitalsteuer. Aber da gab es eben auch ein paar Länder, die sich da eben dagegen gesperrt haben. Und jetzt gerade befindet sich diese Diskussion so ein bisschen in der Schwebe, es geht nicht so richtig voran. Mehrere Länder wollen ja, also auch die Bundesregierung zum Beispiel, Olaf Scholz, der sagt, Moment, wir müssen erstmal gucken, dass wir eine Digitalsteuer bzw. eine Lösung auf höherer Ebene hinbekommen. Da sind wir dann bei der OECD, wo es darum geht, dass sich 137 Länder auf eine Lösung einigen würden. Das wäre sinnvoll und erst wenn das nicht funktioniert, dann sollte man darüber nachdenken, wie es denn mit einer EU-Digitalsteuer weitergehen könnte. Jetzt gab es allerdings in diesem Sommer so einen Rückschlag. Die USA hatten sich im Juni aus den Verhandlungen herausgezogen und das Ganze ist jetzt so ein bisschen in der Schwebe. Also einige Länder, zum Beispiel Frankreich, überlegen, naja, wenn so wirklich gar nichts auf OECD-Ebene vorangeht, dann möchte man halt eben selber so eine Digitalsteuer einführen. Spanien und Italien sind auf sowas auch vorbereitet. Und die EU-Kommission, die ist auch eher noch in dieser Wartestellung, möchte mit einem neuen Vorschlag zur Digitalsteuer erst im nächsten Jahr, wenn es bei der OECD definitiv nichts wird, vorangehen. Das heißt also, bis dahin bewegen wir uns so ein bisschen im luftleeren Raum. Allerdings vielleicht noch, um das Ganze noch weiter zu verkomplizieren.
Immer gerne.
Ist es so, dass wir, wir werden jetzt an diesem Wochenende über das Corona-Hilfspaket sprechen, hier bei dem EU-Gipfel, wo die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen. Und da geht es ja auch darum, extrem viele Milliarden Euro an Schulden aufzunehmen, die ja irgendwie zurückgezahlt werden müssen. Und die EU-Kommission, die hat ja eben auch gesagt, die Staaten sollten sich schon überlegen, ob sie nicht etwa durch neue EU-Eigenmittel dazu beitragen können, dass halt eben auch die Einnahmenseite erhöht wird, wo halt eben da auch diese Digitalsteuer als eine von mehreren Einnahmen auch genannt wird. Das heißt also, dieses Thema ereilt uns immer wieder hier in Brüssel und jetzt dann auch an diesem Wochenende.
Wir hören uns, wenn Sie mögen, schon vor dem Wochenende wieder, nämlich morgen. Da sitze ich wieder an der gleichen Stelle hier bei Der Tag. Mein Name ist Katharina Peetz und ich sage danke fürs Zuhören. Bis dahin.